Podcast Pflanzenbau, ein Service der Abteilung Pflanzenbau der Landwirtschaftskammer Oberösterreich und der Bodenwasserschutzberatung. Im Folgenden hören Sie eine Aufnahme einer Feldbegehung, die am 25. März nachmittags im oberösterreichischen Zentralraum durchgeführt wurde. Zu hören sind Diplom-Ingenieur Martin Beck und Diplom-Ingenieur Hubert Köppel von der Abteilung Pflanzenbau sowie Diplom-Ingenieur Sebastian Friedl-Haubner von der Bodenwasserschutzberatung. Wenn Sie Fragen zu den folgenden Inhalten haben, dann melden Sie sich bei uns per E-Mail unter pflanzenbau@lk-oue.at oder per Telefon unter 050 69 02 Durchwahl 1550 für Pflanzenschutzfragen, Durchwahl 1414 bei Pflanzenbau allgemeinen Fragen und Durchwahl 1426 bei Düngungsfragen.
Wir begrüßen euch heute alle zur Feldbegehung da und stehen gerade vor der Gersten und haben wie üblich das Entwicklungsstadium bestimmt. Wenn man sich das anschaut, die Gersten, die ich da gerade in der Hand habe, hat der erste Knoten vom Bestockungsknoten unten schon deutlich abgehoben. Also wir haben jetzt 1,5 cm weg vom Boden, also stehen wir schon im Stadium 31. Der zweite Knoten hat auch schon abgehoben, ist aber noch unter einem halben Zentimeter über den ersten. Also ein klassisches Stadium 31. Für die Unkrautbekämpfung ist für viele Produkte schon ein bisschen spät. Also wir haben auch in manchen Regionen noch Gersten, die noch nicht so weit sind. Wer dort noch Unkraut hat, in Anbetracht der kühlen Witterung, muss ich sagen, ist eh fraglich, ob es passt. Aber sonst ist eine Kombination eh bekannt, dass nur 8 Kilo Artist plus 120 ml Secato OD sicher eine gute Lösung, um auch die größeren Unkräuter wie Taubnessel, Ehrenpreis, aber auch dann Windhalm, Blättenlaubkraut, Kamille in den Griff zu kriegen.
Ich möchte auch alle herzlich begrüßen. Ich habe vom Nachbarschlag eine Wintergerste aufgeschnitten. Und bei dieser Wintergerstenpflanze sind wir sogar noch kurz vor EC31. Da hat der erste Knoten 8-9 mm vom Bestockungsknoten abgekommen. Und ich glaube, diese Gerste widerspiegelt auch viele Gersten, wie wir sie im Bundesland jetzt auf verschiedene Schläge haben. Wenn man sich dann diese Gerstenpflanzen da anschaut, sehen wir in der Regel, dass wir da irgendwo um die 4 kräftige Haupttriebe haben. Einzelpflanzen, da haben wir auch ein bisschen mehr. Und diese Pflanzen haben wir noch 3-4 schwache Seitentriebe, die sich aber noch nicht ausreichend stark von den Haupttrieben differenzieren. Die Andüngung wird noch nicht voll zur Wirkung gekommen sein bei vielen Wintergerstenbeständen, insbesondere wenn die Andüngung länger wie 2 Wochen aus ist. Bei diesem Bestand differenzieren die Haupttriebe und die Seitentriebe nur zu wenig. Das heißt, weil wir auch zu viele kräftige Haupttriebe haben und die schwachen Seitentriebe nur ausreichend Stickstoff haben, müssen wir bei diesem Schlag mit der Düngung, zweiten Stickstoffdüngung, auf jeden Fall nur mehr zuwarten. Ich würde mal sagen, das schauen wir sie in einer Woche dann nur mehr an und da können wir dann den Termin dann schon genauer planen.
Ja, wieder zurück zur gut entwickelten Gerste. Viele haben überlegt, jetzt auch den Wachstumsregler-Einsatz zu machen. Wir haben heute Mittwoch, er sagt für Freitag, Samstag vielleicht ein bisschen wärmer an, sagt aber auch Wind an, also es ist nicht einmal klar, ob ich auch wirklich fahren kann. Und er sagt leider für nächste Woche wieder Nachttemperaturen an, die ins Minus fallen werden. Und darum sind wir eher sehr zurückhaltend mit einem Wachstumsregler-Einsatz, aber Gersten, die schon ein bisschen weiter sind, weil wir brauchen doch für eine gute Wirkung und auch Verträglichkeit sicher am Tag einmal je nach Produkt zwischen 10 und 12 Grad, also das auf Modus bezogen oder Trenexer Parkkältige Geschichten. Das nächste ist, dass wir vielleicht mit Prodax, Medax Top auf 8 Grad runterfallen können und am Tag dann auch sonnige Witterung. Nachtfröste soll es keine geben. Und ab Montag, Dienstag sagt er wieder Nachtfröste. Also deshalb sind wir sehr, sehr zurückhaltend mit dem Wachstumsregeleinsatz, weil man könnte vielleicht mehr Schaden anrichten, was Nutzen ist. Und wichtig war auch, wir brauchen wüchsige Witterung. Ja? Und wüchsige Witterung schaut in nächster Zeit aus, dass nicht wirklich kommen sollte. Ja, vielleicht auch noch dazu gesagt, die Geschichten, wann zu kalt ist, wird die Gersten eh nicht murzmächtig zusetzen. Ja? Und da warten wir lieber auf einen Zeitpunkt zu, wo es besser ist, wo die Pflanzen keinen Stress hat. Ja? Also sonst die Stressfaktoren im vorigen Jahr waren ja die Hitze zum Beispiel oder auch dann die Trockenheit, das haben wir momentan alles nicht. Also wir haben genug Feldkapazität, dass die Gersten da keinen Stress hat. Wir haben an und für sich gute Stickstoffversorgung, aber die Sachen sollte man an und für sich dann wirklich sich noch ein bisschen überlegen und noch zuwarten.
Wenn wir uns die Wintergerstenpflanzen von beide Schläge genauer anschauen, dann sehen wir, dass die oberen Blätter eigentlich sehr gesund ausschauen, wo wir eigentlich ja Nekrosen haben.
Das ist heuer, wenn man ein bisschen so durch die Lande gefahren ist, unterschiedlich. Man muss das individuell auch beurteilen können. Ich habe da jetzt bei der guten Gersten, wenn man ganz genau auf die Bladeln schaut, einmal auf die unteren, öderen Bladeln, die noch nicht wirklich angestorben sind, aber die so ein bisschen anfangen zum Gelb werden, sieht man da bei dem da zum Beispiel weiße Pusteln, das ist ein Mehltau, der sich schon ein bisschen entwickelt hat. Ja. Und man sieht auch ganz leicht, da muss man genau schauen, so orange-gelbe Pusteln, das ist ein Zwergrost. Ja. Das ist alles nur auf den unteren Bladeln. Für einen Fungizideinsatz ist es aus meiner Sicht noch ein bisschen zu bald. Ja. Es sollen dann wirklich gut entwickelte Pflanzen da sein, also volles Stadium 31. Das heißt, ich schaue mir dann die oberen drei Bladeln an und beurteile das Ganze. Für einen Mehltau muss man sagen, sind in etwa 30-50% befallene Pflanzen ausschlaggebend für eine Behandlung. Wobei, wenn ich das bayerische Weizenmodell hernehme, mir einmal 30 Pflanzen so über einen Schlag verteilt anschaue und das beurteile, das gilt für alle Krankheiten. Dasselbe ist dann auch für Zwergrost, dass ich mir anschaue, wie schaut der Haupttrieb aus, finde ich da schon Pusteln, ja oder nein, und da haben wir auch in etwa so um die zwischen 30% und 30% Befall, dann war an und für sich was zu machen. Was man dort und da auch noch sieht, sind Netzflecken, das sind eher dunkle, längliche Flecke, ein bisschen gitterartig, es können auch mal runde Flecke sein, die haben aber dann ein bisschen einen gelben Hof, vielleicht ein helles Zentrum, also Netzflecken waren auch ein Thema und Rhynchosporium Blattflecken haben wir in den letzten Jahren nicht viel gehabt und heuer auch noch nicht wirklich viel, das war das Kennzeichen. So ein größerer Fleck, der in der Mitte deutlich hell ist, hellgrau Richtung weißlich und eine braune Umrandung hat. Also das sind momentan die Hauptsachen, die man so sieht. Ab und zu sieht man auch im Bestand drin Pflanzen, die deutlich kleiner sind, die gelb sind, die ein bisschen verzwergt haben. Das ist, wie es schon heißt, Gelbverzwergungsvirus. Gegen das kann ich jetzt nichts mehr machen. Ist aber heuer wahrscheinlich nicht das große Thema. Man sieht es ab und zu. Also da haben wir schon schwierige Jahre gehabt. Wenn ich dann überlege, fungizidmäßig was zu machen, muss ich mir ein bisschen anschauen, was habe ich an meinen Pflanzen drauf. Wenn jetzt wirklich der Mehltau schon aufkommt, Mehltau ist eher eine Sache, die bei Sonnenschein, taureichen Nächten mehr kommt, dann sind sicher Sachen, die gut wirken, Pronto Plus mit einem Liter zum Beispiel, das auch eine ganz gute Sache hat. Champion hat auch eine gewisse Wirkung. Die Sachen, wenn gleichzeitig Netzflecken auch da sind und Mölltau, gibt es die neue Kombination von der Syngenta mit einem Unix, 0,5 Unix, 0,6 Liter Therm dazu, das ist das Mölltau-Mittel, das war eine Möglichkeit, also Unix und Therm als Mischung. Wenn ich jetzt mehr dominierend habe, Netzflecken, ja, dann und andere Krankheiten auch noch da, relativ guter Allrounder auch ist ein Liter Rubrik. Das war auch eine Möglichkeit, die wir noch haben. Und ein Thema ist auch immer wieder Halmbruch, wobei man im heurigen Jahr sagen muss, Gersten ist nicht so anfällig. Kann ich äußerlich leider nicht feststellen, das kann ich aber erst im Nachhinein beurteilen, aber so Spezialisten auch gegen Halmbruch waren zum Beispiel auch Kantik, das ist von der preislichen Seite ein bisschen oberer Halm angesiedelt. Ein Champion ist auch Halmbruchgeschichte, was nur möglich war, war auch die Kombination aus Unix und Therm, also da haben wir auch wieder die Sache. Also momentan schauen genau beim eigenen Bestand daheim ein bisschen durchgehen, das beurteilen und dann wirklich schauen, beurteilen an den oberen Blättern und nicht nur an den unteren alten orientieren, weil der Ertrag wird eigentlich erst ab 31, 32er Stadium sind die ertragsrelevanten Blatteln da, dass man dort erst wirklich eine Behandlung setzt, wann überhaupt.
Wir haben zuerst über den Wachstumsregeleinsatz gesprochen, damit wir die Standfestigkeit von der Wintergerste verbessern. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist auch, dass wir sich über die zweite Stickstoffdüngung intensiv Gedanken machen. Mit der zweiten Stickstoffdüngung regulieren wir die Anzahl an Ähren. Fahren wir zu bald, dann nehmen wir zu viel kräftige Triebe mit und haben in der Regel einen zu dichten Bestand und lange Internodien. Fahren wir zu spät, vielleicht der Bestand einmal ein bisschen zu dünn werden. Da sind auch oft große Sorgen bei den Landwirten da, was ist, wenn es nicht mehr regnet, dann wirkt ja die zweite Gabe nicht mehr. Da wäre die Sorge von mir bei der Wintergerste relativ gering, weil wir haben sehr viel Biomasse am Feld stehen und da haben wir in der Regel dann ausreichend Tau, damit wir eine sichere Wirkung zusammenbringen. Bei mehrzeiligen Wintergersten wollen wir irgendwo um die 550 bis 650, vielleicht maximal 700 Ähren pro Quadratmeter haben und bei den zweizeiligen Gersten 750 oder 800 bis maximal 1000 Ähren pro Quadratmeter. Und wenn ich mir da meine Pflanzen am Quadratmeter auszähle, da kann ich vielleicht von der Saatstärke schon mal ein bisschen hinrechnen, dann kann ich mir an und für sich ganz gut ausrechnen, wie viele Ähren dass ich pro Pflanze brauche. Bei den mehrzeiligen Sorten sind wir je nach Saatstärke bei 2 bis 3 und bei den zweizeiligen sind wir bei 3 bis vielleicht bei sehr dünner Saatstärke ab und zu, dass es Richtung 4 geht. Aber das sind eher schon dann Ausnahmefälle. Und wie gesagt, wir haben jetzt einige Bestände, die schon ganz gut ausdifferenzieren, wo die schwachen Seitentriebe schon deutlich hellere Blätter haben und wo man sich relativ sicher sein können, dass sie reduzieren. Solche Bestände kann man dann irgendwo um EC31 nachdüngen, wobei da hätte ich jetzt auch noch nicht den ganz großen Stress. Wir haben aber dann trotzdem einige Bestände, die haben dann 6-7 kräftige Triebe, die werden auch nicht komplett mehr reduzieren. Aber bei diesen Bestände müssen wir warten, damit unbedingt die schwächeren Seitentriebe aufhellen. Von den Haupttriebe werden wir nicht alle wegbringen, da wird der Bestand sowieso ein bisschen dick sein. Und da werden wir die zweite Stickstoffdüngung ums 2-Knoten-Stadium ungefähr einplanen. Das 2-Knoten-Stadium ist dann, wenn der zweite Knoten vom ersten Knoten 2 cm abgehoben hat. Dann sollte man vielleicht schon eine Differenzierung für die Seitentriebe verstärkt sehen.
Ja, wir stehen jetzt auf dem Weizenfeld. Der Weizen da ist relativ recht unterschiedlich entwickelt, aber am Rand die gut entwickelten Pflanzen sind jetzt Ende der Bestockung. Ja. Also wir haben 3 gut entwickelte und 2, 3 nicht so gut entwickelte Triebe wenn man sich innen drin die Entwicklung anschaut, sieht man, dass die Knoten alle schön beieinander sitzen. Also wir werden so Stadium 28, 29 Ende der Bestockung sein. Und von der Seite her muss man sagen, würde jetzt auf dem Schlag, wo wir da sind, da ist im Herbst keine Unkrautbekämpfung gemacht worden. Was sieht man so da? Man sieht teilweise ganz stark bestockte Gräser, also teilweise Windhalm, aber auch einiges an Rispengräser. Also da muss dann, wenn die Witterung wieder passt, auch die Unkrautbekämpfung folgen. Was sehen wir noch? Von den zweigheimblättrigen Sachen sehen wir rote Taubnessel, blüht noch nicht. Wir sehen ein bisschen einen persischen Ehrenpreis. Wir sehen eine Vogelmiere. Ich kenne den Schlag, wenn man weiter reingeht, finden wir auch dann ein Klettenlabkraut. Kamille haben wir da keine. Also, dass man mal ein bisschen sieht, was sie da tut auf dem Bereich. Und dann haben wir daneben nur ein bisschen eine Hirtentäschel. Also, für einen Landwirt ist wichtig, dass er jetzt dann auch seine Felder, ich hoffe, die meisten haben es eh schon gemacht, einmal angeht und schaut. Manche haben die Unkrautbekämpfung vorige Wochen schon gemacht, dort, wo sehr bald gebaut worden ist und die Unkräuter sind sehr, sehr stark entwickelt worden. Also mal drüber gehen, schauen, was tut sich auf meinen Schlag und dann dementsprechend Entscheidungen treffen. In Anbetracht der Witterung müssen wir auch wieder sagen, also wir haben heute Mittwoch, der Wetterbericht sagt für die nächste Woche auch kalt. Auch die Unkräuter werden sich da noch nicht so stark entwickeln. Muss man auch die nächste Woche abwarten und dann erst eigentlich die Unkrautbekämpfung machen, weil Nachtfröste heißt zwar immer, temperaturunabhängige Produkte halten minus 3 Grad aus, nur die Erfahrung lehrt und der Wetterbericht sagt das auch für die nächste Woche, dass wir nicht so viel Sonne haben werden wie die Wochen. Ja. Und es ist ein Mullerblättern, wenn die Nachttemperaturen unter minus 3 Grad runterfallen, am Tag vielleicht die Tagestemperaturen 5, 6, nicht einmal das erreichen oder ein paar mehr sogar, also ein paar mehr, und wir keine Sonne haben. Also dann ist die Wirkung sicher schlecht und kann auch vielleicht dort und da die Verträglichkeit nicht so passen. Ja, trotzdem jetzt ein bisschen vorausblickend geschaut für den Standort da, wenn ich da Gräser habe, wenn ich da Klettenlabkraut habe, sind eh die temperaturunabhängigen Präparate nicht schlecht. Eine starke Windhalmwirkung habe ich sicher mit den ganzen ALS-Hämmer, wie es an der Broadway, auf dem Schlag vielleicht, wenn ich mehr rote Taubnessel habe, nicht ganz so optimal, außer ich mische ein bisschen Express dazu, also 25 Gramm Express. Dann auch die Möglichkeiten mit einem Husar Plus zum Beispiel, die Sachen, dass ich den Windhalm und die Rispengräser in den Griff kriege. Aber ich könnte dann auch, wenn der Windhalm nicht allzu groß ist und es ist einigermaßen feucht, auch Sachen kombinieren mit einem Atlantis oder einem Lentibur. Also dass ich sage, meine Basis ist einmal zum Beispiel ein halber Liter Atlantis. Da habe ich den Windhalm ganz gut im Griff und dann mische ich Biathlon zum Beispiel dazu oder ich habe dann eine Mischung, auch Basis Lentibur, könnte ich auch mit dem Biathlon mischen oder auch eine ganze Menge andere Palette von Produkten, die da anstehen. Ockerfuchsschwanzgras haben wir auf dem Standort nicht, aber wenn ich Ockerfuchsschwanzgras habe, dann hätte ich vielleicht schon dort und da reagieren müssen im Zentralraum bei manchen Standorten. Da war es wichtig, dass ich halt die oberen Aufwandmengen dieser gräseraktiven Sachen verwende, also mindestens 220 Gramm Broadway, beim Atlantis 1 Liter. Wenn ich jetzt ein Avoxa zum Beispiel hernehme, ans 8 Avoxa, dass ich das verwende, bei Windhalm genügen eigentlich 1,1 bis 1,35. Also die Sachen muss ich mir dann anschauen, was dementsprechend da notwendig ist. Ja, vielleicht Martin, du ein bisschen was zur Düngung.
Danke Hubert. Mich hat auch alle nur mal herzliches Grüß Gott sagen. Wir haben sich da jetzt verschiedene Pflanzen angeschaut. Wir haben auf dem Standort schönere Pflanzen. Da haben wir drei kräftige Triebe und dann ein paar schwächere Triebe, wo wir dann auch schon die Differenzierung zwischen den Knoten und die Zwischenknotenstücke sehen. wo wir dann schon Richtung Bestockungsende kommen, wo wir auch drei gleichmäßig starke Haupttriebe haben. Dann haben wir auch wieder schwächere Pflanzen, wo wir dann einen kräftigen Haupttrieb haben, vielleicht ab und zu einen zweiten kräftigen und dann daneben schwächere Seitentriebe. Das beobachtet man in der Praxis auch sehr stark, dass wenn man sich die Weizenbestände anschaut, die Anfang Oktober nach einer guten Vorfrucht erarbeitet worden sind, dass wir da jetzt schon Richtung Bestockungsende kommen und auch das Ausdifferenzieren zwischen den Haupttrieben und den Seitentrieben eigentlich schon im vollen Gange ist. Auf der anderen Seite sehen wir bei spät angebauten Weizenbeständen nach einer stickstoffzehrenden Vorfrucht wie Körnermais oder Zuckerrübe, dass wir teilweise einen sehr dominanten Haupttrieb haben und dann daneben schwächere Seitentriebe. Bei der Andüngung differenzieren die meisten Landwirte sehr stark, dass dort, wo eben bald angebaut worden ist, eine gute Vorfrucht ist, geringere Mengen angedüngt worden sind und dort, wo später Anbau nach einer stickstoffzehrenden Vorfrucht war, dass mehr angedüngt worden ist. Von der weiteren Bestandesführung sehe ich jetzt das so, dass kaum wo nur Notwendigkeit für Nachdüngung da ist. Es ist auch vielleicht nicht überall die Andüngung schon in der Pflanze voll umgesetzt, gerade wenn es erst die letzten 10, 14 Tage durchgeführt worden ist. Da wird auch die nächsten Tage, wenn es ein bisschen wärmer, mal kurzfristig ist, wieder Wirkung sein, aber die Weizenpflanzen werden auch insgesamt langsam wachsen. Wir müssen dann mit der Stickstoffdüngung dann irgendwo dann Mitte, Ende nächster Woche das dann wieder genauer beobachten, wie weit sind dann unsere früh gebauten Weizenbestände. Und ich gehe jetzt aus heutiger Sicht aber davon aus, dass auch Mitte, Ende nächster Woche nur bei den wenigsten Beständen ein Nachdüngungsbedarf da ist, weil wir bei den meisten Beständen irgendwo Richtung kurz vor EC31 warten werden sollen. EC31 ist, wenn der erste Knoten 1 cm vom Bestockungsknoten abgekommen hat. Wichtig ist, dass an und für sich wir nicht zu bald nachfahren mit dem Stickstoff, weil wenn wir ganz zu bald nachfahren, dann nehmen wir zu viel schwache Seitentriebe mit und die üppigen Weizenbestände drischen nicht am besten. Es gibt dann in der Praxis eine große Angst, dass der Stickstoff dann nicht mehr wirkt, wenn es irgendwann einmal trocken wird. Da müssen wir aufpassen. Wobei, da können wir, wenn wir jetzt auch die Düngung Richtung EC31 planen, einfach immer ein bisschen dazu schauen, wie ist der Wetterbericht. Und bei den Baldbauten haben wir in der Regel auch ausreichend Tau, dass wir sie nicht so fürchten müssen. Und bei den Spätbauten wirkt die stärkere Andüngung die nächste Zeit noch, sodass wir jetzt da bei unserer Planung noch sein können. Und wir werden dann irgendwo Mitte, Ende nächster Woche eine neue Beurteilung der Lage machen. Und dann werden wir sich wieder intensiv Gedanken machen, wie wir die weitere Stickstoffdüngung planen können.
Ja, vielleicht Martin auch noch ergänzend dazu jetzt. Wir haben gesagt, wir sind Ende der vollen Bestockung, bei manchen Frühbauten vielleicht Ende der Bestockung. Also wenn ich einen üppigen Bestand habe, dann Wachstumsregel-Einsatz, haben wir gesagt, ist momentan eh nicht optimal von der Witterung her. Aber diese ganzen Geschichten, die man immer gehabt hat, früher CCC-Einsatz fördert die Bestockung, das ist heuer bei vielen Beständen wahrscheinlich nicht notwendig, weil es eh relativ gut entwickelt sind. Ja. Und der Hauptkürzungstermin wird sicher mal sein, auch wie bei der Gersten 31, 32 und bis dorthin haben wir nur eine Eichelzeit.
Das kann ich ganz unterstützen, Hubert. Ich habe heute am Telefon auch einen Landwirt gehabt, der hat bald gebaut, drei sehr kräftige Triebe und wollte jetzt mit Stabilan was machen und den habe ich dringend abgeraten, weil dass er ja nicht den Bestand nur üppiger macht. Also da haben wir auch gesagt, warten Richtung 31, 32, wie du gesagt hast. Dann.
Ja. Also ganz klar, das nächste ist auch von der Krankheitssituation her, muss man sagen, momentan relativ gesunde Geschichten. Man sieht auf anfälligen Sorten im unteren Blattbereich Septoria tritici, also Kennzeichen sind braune Flecke mit schwarzen Punkten drinnen. Das findet man bei anfälligen Sorten. Also wir haben da drüben einen JB Asano, da habe ich vorige Woche schon Tritici gesehen. Vielleicht findet man auch auf einem Bernstein was, aber die meisten Sorten haben an und für sich noch relativ gesund und das wird man sich anschauen und wir werden, soweit die Situation jetzt zulässt, versuchen auch einen Warndienst wieder aufzuziehen, Da wird man sehen, was an Laborwerten zumindest alles da ist, und dann kann man entscheiden.
Eine Frage zum Kürzen generell beim Winterweizen und so: gibt es da, sage ich mal, gewisse Ausschlusskriterien, wo man sagt, da ist es an sich eh nicht notwendig? Also, sprich, wenn man jetzt da Grundwasser 2020 Betriebe ist, ein Düngungsniveau von 150 Kilogramm Stickstoff am Hektar eigentlich einhalten muss, oder Anbautermin, Vorfrucht oder was, ist ja nicht eine Sache, über die man so standardmäßig diskutieren muss, wie zum Beispiel im Vergleich bei einer Wintergerste.
Ja, also wenn ich jetzt, wie du richtig sagst, vom Stickstoffniveau her eh begrenzt bin, wenn ich vielleicht auch Sorten habe, die eh nicht in die Länge wachsen und wo die AGES oder das eingestuft hat als relativ standfest, wenn ich es von der Bestandesdichte nicht eng gemacht habe, dann ist durchaus auch möglich, dass ich ohne Wachstumsregler da auch auskomme.
Ja. Und wieder häufig so gemacht wahrscheinlich, oder?
Ja.
Das muss man ganz stark auf die Sorte schauen, glaube ich. Es sind jetzt Sorten mit einer sehr guten Standfestigkeit gekommen und natürlich auch das individuelle Ertragspotenzial vom Standort und vom Landwirt. Gerade auf die leichteren Böden kann vielleicht dann auch in einer längeren Trockenphase eine Kürzung dann in einem Trockenjahr mal kontraproduktiv sein. Bei Wirtschaftsdüngerbetrieben mit einer besseren Stickstoffnachlieferung wird es wichtiger sein.
Ja, genau, sehr gerne. Also das muss man sich dann individuell anschauen und auch anhand der Witterung ein bisschen beurteilen. Wirtschaftsdüngerbetriebe, ist das vielleicht dort und da mal wieder was anderes. Ja. Aber ja,
ist auch. Und wie bei der Gerste gilt halt auch ganz wichtig, dass wir mit der zweiten Stickstoffdüngung aufpassen. Dass wir einfach mit der ersten Düngung kann ich nicht viel falsch machen, mit der dritten Düngung kann ich vom Termin nicht viel falsch machen, und bei der zweiten Düngung ist an und für sich viel Fingerspitzengefühl notwendig. Dass ich nicht zu bald fahre und den Bestand zu üppig mache, aber dass es nicht ganz übersiegt, dass mir der Bestand zu dünn wird. Und wenn ich da nicht ganz zu bald fahre, dann bringe ich über das auch eine niedrigere Bestandesdichte zusammen und habe an und für sich über den Schritt auch mein Lagerrisiko deutlich reduziert.
Ja, vielleicht abschließend noch, vorige Woche war es sehr warm. Man hat schon die ersten Getreidehähnchen auch gesehen, aber die haben zu dem Zeitpunkt sicher nicht relevant. Ja. Und Getreidehähnchen ist der optimale Zeitpunkt dann, wenn die wirtschaftliche Schadensschwelle überschritten ist. Das ist im Fahnenblatt eher 10% Fahnenblattverlust. Also bis dorthin haben wir sicher noch Zeit, und bitte nicht jetzt im Vorhinein schon wieder Insektizid irgendwo verschießen in Richtung Getreidehähnchen. Ja, ich darf euch jetzt alle recht herzlich beim Raps begrüßen. Der Bestand da hat sich ganz gut entwickelt, ist vielleicht gegenüber anderen nur ein bisschen hinten, aber trotzdem stehen die Knospen alle schon frei, also man sieht die schon sehr flott. In Anbetracht der kühlen Witterung findet man natürlich jetzt keine Glanzkäfer da herum. Vorige Woche ist eine Behandlung gemacht worden noch gegen Stängelrüssler. Da haben wir in der Gelbschwelle eigentlich sehr viel drin gehabt. Die Schadschwelle ist flott überschritten gewesen. Und da haben natürlich die ersten Glanzkäfer auch mitbehandelt worden. Also wir haben Trebon eingesetzt da. Und es wird jetzt das nächste sein beim Raps, dass man einfach hofft, dass die Witterung dann wieder wärmer wird. Und dann wird es wahrscheinlich auch wieder einen Zuflug geben von den Glanzkäfern, weil da waren schon sehr viele, muss man sagen. Und ganz nach dem integrierten Pflanzenschutz, also schauen, beobachten, 5 bis 6 Käfer am Haupttrieb sind die wirtschaftliche Schadensschwelle, und dementsprechend muss ich mich dann auch orientieren. Was wichtig ist, ist jetzt dann auch, dass ich auf eventuell schon blühende Pflanzen aufpasse. Bienenschutz ist da ganz stark angesagt. Also eins von den stärksten Präparate ist das Avant, das jetzt noch überblieben ist von den ganzen anderen. Das ist bienengefährlich. Heuer nur zu verwenden ist das Fufanon. Ja, das ist heuer das letzte Mal da. Und Und was heuer auch das letzte Mal da ist, ist ein Biscaya. Also die Sachen für Fanon und Biscaya, wer noch wo hat, muss heuer einsetzen, wenn es notwendig ist. Was auch nur eine Möglichkeit wäre, war das Maverick oder das Evure oder auch dann das Mospilan. Der Wachstumsregler-Einsatz ist schon eigentlich abgeschlossen und war momentan wieder mal zu kalt. Sonstige Sachen, muss man sagen, stehen jetzt eigentlich außer Glanzkäfer nicht an. Ich weiß nicht, wie weit Martin, du siehst, ich glaube, die Düngung ist schon großteils abgeschlossen.
Nein, die Düngung ist abgeschlossen, wenn es wer noch nicht abgeschlossen hat. Also zum nach Kalender fahren wir ja normal oft Ende März. Aber wir fahren nicht nach Kalender, sondern wir schauen auf Streckungsbeginn. Sobald sich der Raps in Techen streckt, sollte die Düngung abgeschlossen sein. Und darum haben an und für sich die meisten Betriebe die Stickstoffdüngung jetzt abgeschlossen. Wer das noch nicht gemacht hat, der sollte das jetzt an und für sich sehr zügig durchführen. Und was auch wichtig ist beim Raps, dass wir das Thema Schwefel nicht ganz vergessen. Im Frühjahr sollte der Rapsbestand 30 bis 40 Kilo Schwefel erhalten und einen Schwefelmangel sieht man da und dort. Das ist, wenn man hellere Blätter oben hat oder wenn man so löffelartige Blätter ein bisschen hat, dann deutet das in die Richtung hin und der Raps ist die Ackerkultur, die den Schwefel am dringendsten braucht.
Ja, vielleicht nur mal zurück zum Rapsglanzkäfer. Auch wichtig ist auch noch, dass ich aufpasse, wie gesagt, auf Bienen, die Geschichte. Das nächste ist auch aufpassen jetzt, wenn es dann wieder wärmer wird, auf den Wind. Also, dass man nicht irgendwo abtrifft, in andere Kulturen erzielt. Die Sachen, was der Raps vielleicht, weiß nicht, wie es du siehst, Martin, braucht man noch Bohr und andere Mikronährstoffe, die noch auch mit dazu kommen könnten?
Auf jeden Fall. Der Raps ist ja sehr bohrbedürftig als Kohlpflanze und wir sollten ungefähr 3 Liter Bohr im Frühjahr am Raps ausbringen und das gehört an und für sich auch die nächste Zeit gemacht. Also das gehört abgeschlossen, bevor der Raps in die Blüte geht.
Hubert, vielleicht Korrekturen im Frühjahr oder sowas, was wäre da noch Thema oder was geht überhaupt?
Ja, Unkrautkorrekturen muss ich sagen, in Anbetracht von diesen Beständen, sobald ich die Knospen frei sehe, ist vorbei mit der Unkrautbekämpfung. Also das hätte schon geschehen müssen.
Hubert, wie siehst du das jetzt? Wenn es kalt ist, wächst der Raps ja trotzdem ein bisschen weiter, vielleicht ein bisschen mehr wie das Getreide. Und der Glanzkäfer ist ein Risiko, bis der Raps zum Aufblühen anfängt. Kann uns da vielleicht jetzt die kommende Kältephase helfen, dass man da sie vielleicht auch überfort an Insektizide im Raps sparen könnten?
Ja, das wird man sehen. Also ausgeschlossen ist die ganze Geschichte nicht. Ja. Also, dass die kalte Wetter auch vielleicht sein Positives hat, wobei man bei der kalten Witterung auch beachten muss, dass dort und da, wird man sehen, hat die ersten Anrufe schon gegeben, also ob es nicht Frostreste geben kann durch die ganze kalte Witterung, das wird man sehen. Da könnte der Raps natürlich auch ein bisschen geschwächt sein, aber in der Regel weiß man, er hält sehr viel aus. Also ich habe schon Jahre erlebt, wo es dann auch in die Blüte ganz leicht eingefroren hat und trotzdem war der Raps Ertrag noch gut. Also in dem Bereich tut dem Raps aus meiner Erfahrung jetzt die Hitze mehr weh eigentlich wie die Köden.